meine Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Bewahrten in Christo Jesu. Lasst mich ein Zeugnis geben in dieser Abendstunde über das, was Gottes Wort von der Bewahrung sagt. Unser Bewahrtwerden, unsere Bewahrung ist gleichzeitig unsere Bewährung. Und deshalb sind die Bewahrten die Bewährten. Und wenn wir das verstanden haben, fassen wir auch jenes Wort von General von Vieban, das ich immer wieder nicht müde werde anzuführen. Eine Errettung ist ein großes Wunder. Eine Bewahrung ist ein größeres Wunder. Und die Vollendung ist das größte Wunder. Wir haben einen wunderbaren Gott, der retten, bewahren und bewähren und vollenden kann und wird. Dich und mich, seine Gemeinde und sein Israel, die Nationen, die Geisterwelten der Höhe und Tiefen und das ganze All. Und das Wissen, dass Gott uns das ins Herz gelegt, ins Herz gebrannt hat und uns beauftragt hat mit heiligem Ruf, ist das größte Glück des Menschseins. Der Sinn und Zweck unseres Lebens, die Glückseligkeit des Geschöpfes und die Glorie der Herrlichkeit Gottes. Und dass uns das aufleuchte in seiner ganzen Tiefe, in seinem ganzen Reichtum, auch in dieser Abendstunde. Bewahren. Um zu zeigen, was Bewahrung ist, will ich euch schildern, wie der Apostel Paulus in seiner Gefangenschaft bewahrt wurde, was er nicht durchbrennen konnte, was er ja nicht getan hätte, weil auch das nebenbei nur im griechischen Urtext hier das gleiche Wort gebraucht wird. Festhalten, in Haft halten, bewahren heißt in Haft halten, in der Verhaftung halten gewissermaßen. Beobachten und auflauern, dass nichts passiert. Denn wie wichtig damals für einen Beamten die Pflicht war und wie groß die Strafe war, wenn etwa einer, der ihm zur Aufbewahrung übergeben war, wenn der etwa durchbrannte. Wissen wir ja von Philippi, vom Kerkermeister. Als der hörte, dass durch ein Erdbeben, also durch höhere Gewalten, für die man gar nicht verantwortlich ist, nach dem modernen Recht, dass da die Gefangenen gewissermaßen frei waren, wollte er sich das Leben nehmen. Als ehemaliger römischer Offizier hatte er seine Ehre, wollte sich das nicht nachsagen lassen. Er hätte seine Gefangenen, die ihm anvertraut waren, zur Bewahrung, die hätte er laufen lassen, nicht halten können. Wollte er sich das Leben nehmen, bis Paulus sagte, tue dir nichts Übles, wir sind alle hier. Der Apostel Paulus war in seiner zweiten Gefangenschaft so nach damaligem Gebrauch bewahrt, nach damaliger Rechtsgepflogenheit, dass er mit einem eisernen Armring durch eine eiserne Kette an den Soldaten gekettet war, der gerade Dienst hatte, der ihn aufbewahrte, der dann abgelöst wurde nach 4 Stunden. Und 4 Stunden war er an den gekettet und dann wurde er an einen anderen gekettet. Stellt euch das bitte vor, denkt einmal ganz real. Ich rede einmal so derb und drastisch, wie die Bibel auch redet. Die Bibel, wir haben ja eine verzerrte und überfeinerte und eine ästhetische, fromme Auffassung, die gar nicht dem gerecht wird, wie die Schrift redet. Wenn etwa der Wärter oder der Apostel Paulus ein Bedürfnis verrichten musste, musste der andere mit. War gar nicht anders möglich. Das war damals so. Ich weiß das aus zeitgenössischen Beschreibungen. Was das bedeutet, können wir uns gar nicht vorstellen. Er war gekettet. Und denn, deshalb nannte er sich einen Gefangenen in Ketten, angekettet. Damit er sicher war, der brennt mir nicht durch. War er durch eine Kette mit ihm verbunden. Das ist Bewahrung. Und das ist ein geistliches Vorbild, wie wir gebunden sind an Christus, nicht mit eisernen Ketten, sondern mit Seilen der Liebe und mit Stricken des Gehorsams. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Und das war eine Vorschattung dafür, wie wir an Christus gebunden sind. Und das Gebundensein des Paulus an seinen Bewacher, das Gefesseltsein mit einer eisernen Kette, ein Vorbild für unser Gebundensein an Christus. Wir können nichts machen ohne ihn. Er ist überall dabei. Er geht überall mit. Und wir mit ihm. Das ist Bewahrung oder Verwahrung oder Gebundensein, Beobachtung. Das Wort wird auch gebraucht vom Gesetz. Wir sollen das Gesetz bewahren oder halten. Das heißt, ein Gekettetsein an das Gesetz. Oder die Bewahrung eines Gefangenen. Wir sind ja Sklaven Jesu Christi, die sich ihm zum Gehorsam, zum Eigen gegeben haben. Wir haben ja gesagt, was eben im Chor gesungen wurde, nun mache mit mir, was du willst. Bitte. Wie oft haben wir das gebetet? Vielleicht in einem gewissen Rausch der Begeisterung. Herr, mach mit mir, was du willst. Aber du wirst mich herrlich und strahlend vollenden. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen. Haben wir oft gesagt. Haben wir es auch gehalten? Sind wir auch treu gewesen? Haben wir nicht gemurrt? Haben wir nicht versucht, uns zu entziehen? Sind wir da nicht manches Mal auf Abwege geraten? Und wenn es nur in Gedanken war, im Triebleben, im Traumleben. Meine lieben Freunde, Bewahrung ist eine ernste, eine heilige Sache. Und ich möchte, dass heute Abend etwas davon aufleuchte und dass in uns der Wunsch lebendig werde, Herr, bewahre mich für dich. Bewahre das, was du für mich aufbewahrst. Denn wir werden nicht nur bewahrt für die Herrlichkeit Rom und für die Güter, die uns erwarten, sondern die Güter, die werden aufbewahrt für uns. Das ist das heilige Gesetz der Rückbeziehung, das wir so manches Mal hier in tiefer Freude bezeugten, wovon leider so viele Gläubige nichts wissen. Und deshalb müde und traurig und missmutig und unzufrieden und untreu sind. Geschwister, je mehr wir die göttlichen Wahrheiten sehen und wesenhaft in uns aufnehmen, umso dankbarer und hingegebener und gelöster werden wir. Anders nicht. Jede Sünde und jeder Irr und Umweg und jede Mühsal und Qual und jede Bosheit unseres Lebens kommt von der Unkenntnis des Wortes Gottes, habe ich euch am ersten Abend gesagt. Das möchte ich heute Abend unterstreichen. Bewahrung. Ich will jetzt nicht so vorgehen, wie ich es gerne in kleineren Versammlungen und in meinen Bibelstunden mache, dass ich das Wort Theräo analysiere und die Anwendungen bringe. Das will ich nicht tun. Ich möchte euch heute in der Gesamtschau der Schrift etwas sagen über den Begriff der Bewahrung. Erstens, wir werden bewahrt, du und ich. Und zwar werden wir bewahrt im Kosmos, das heißt in diesem gefallenen, von satanischen Kräften durchdrungenen Weltsystem, das mit all seiner Bosheit, mit all seinem Gift Ansatzflächen sucht an unserem Denken, Fühlen und Wollen, an unserem Dasein und So-Sein, um uns hineinzuziehen in sein Verderben. Da werden wir bewahrt. Das ist ungeheuer. Bewahrt im Kosmos. Das hat der Herr Jesus schon für seine Jünger gebeten, wenn er betete im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus dem Kosmos wegnehmest. Das wäre ja das Schönste, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, zur Gewissheit, zur Freude seines Heils, und Gott sagt, fein, du bist errettet, ich nehme dich weg, dass du nicht mehr befleckt und angefochten wirst von dieser Welt. Das wäre ja wunderbar. Das habe ich gedacht, auch als ich zum Glauben kam. Jetzt kann mich der Herr hinaufnehmen, die Herrlichkeit, jetzt bin ich gerettet und gerechtfertigt und gereinigt und habe nicht gewusst, dass jetzt die Zeit der Bewährung kommt. Und das ist eine wichtige Zeit. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal eingeführt wurde, als ganz junger Mensch, kaum zum Glauben gekommen, zum Dienst am Evangelium, dann tat das der euch sicher dem Namen nach bekannte Bruder Major Rosenow von Wiesbaden. Manche werden ihn auch persönlich gekannt haben. Er war jahrzehntelang einer der bedeutendsten Evangelisten Deutschlands. Gnadeter Mann. Und da hat er gesprochen, wie er am Wort Gottes dienen soll und dienen darf. Und hat gesagt, da sind drei Voraussetzungen notwendig. Und wenn eine davon fehlt, soll der Betreffende nicht am Wort dienen. Mit mir wurde dann noch ein Bruder da gleichzeitig eingeführt, der jetzt Inspektor ist auf St. Trishona für die Prediger in Deutschland und in der Zone. Inspektor Jakob Zimmermann, Philologe und Theologe. Ja, also dann sagte damals Major Rosenow Folgendes. Um am Wort zu dienen, mit göttlicher Beglaubigung und göttlicher Vollmacht, sind drei Voraussetzungen nötig. Erstens, der Betreffende sei klar bekehrt. Das Erste. Wir werden sagen, das ist doch selbstverständlich. Nein, das ist gar nicht selbstverständlich. Ich kenne Prediger in Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften, die sind nicht bekehrt. Sie haben keine Heilsgewissheit. Die fuchteln mit einem Stab im Nebel rum. Sie sind nicht errettet. Sie können die anderen zum Heil führen. Gibt's. Keine solche. Bekehrt. Zweitens. Bewährt. Wir sollen durch die Bewahrung bewährt werden. Das heißt, wir sollen auch in Kämpfen, in Schwierigkeiten, in Widerständen, unter Anfechtung und Not und verfolgt werden, sollen wir dennoch klar, liebend, segnend, glaubend unseren Weg gehen, so wie Christus seinen Weg gegangen ist. Das heißt bewährt und bewahrt. Und drittens, und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, meine Brüder, meine am Wort dienenden Brüder, das dritte ist bekehrt, bewährt, begehrt, dass man sagt, den wollen wir hören, dessen Wort ist uns wichtig, der hat uns was zu sagen. Wenn einer nicht begehrt ist, wenn einer sich aufdrängen muss, dann soll er lieber den Mund halten. Das sind die drei Erfordernisse für einen Prediger des Evangeliums. Bekehrt, bewährt, begehrt. Werde ich nie vergessen. Das war die Einführungsrede von Bruder Rosenow vor 40 Jahren. Meine Freunde, ich möchte jetzt über die Bewahrung Folgendes sagen. Wir werden bewahrt im Kosmos. Das heißt, in diesem Weltsystem, in dem wir fortwährend angefochten werden. Wie geschrieben steht, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Wir werden bewahrt vor dem Bösen. Das können wir nicht selbst. Von uns kann sich keiner bewahren von seiner Erbanlage, von seiner Lieblingssünde, von den Umständen und Gegebenheiten, die in dauerndem Wechsel von Satan an uns herangetragen werden. Bruder und Schwester, wenn Gott uns nicht bewahrt hätte und wir Augenblick um Augenblick uns in seine bewahrenden Hände legen würden, wären wir alle schon entgleist und wer weiß wohin geraten. Das ist tatsächlich so, das ist kein Zweifel. Deshalb ist das Erste, wir werden bewahrt im Kosmos. Nicht um mit knapper Mühe und Not errettet zu werden, sondern um einen reichen Eingang zu haben ins Reich Gottes. Das bedeutet auch, um fruchtbar zu werden, um etwas darzustellen und auszustrahlen von den Tugenden, von der Herrlichkeit des Christus, die wir völlig verkündigen sollen, wie wir heute Nachmittag hören. Bewahrt im Kosmos, das ist das Erste. Zweitens schreibt Paulus im 1. Thessalonischer Brief, dass wir völlig bewahrt werden nach Geist und Seele und Leib. Das ist das bekannte Wort von 1. Thessalonischer 5, Vers 23. Das Wort, das wir sicher alle schon oft mit Ergriffenheit gelesen und zitiert haben. Ich will es vorlesen. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Es gibt eine Anzahl von Zeugnissen, die reden von Gott selbst und von dem Sohne selbst und von dem Heiligen Geist selbst. Denn es gibt auch viele Dinge, die werden durch Engel und Geister getan. Das ist Israel, die das erfährt, das sind die Nationen, die das erfahren. Aber es gibt auch Dinge, die tut Gott selbst. Und es gibt Dinge, die tut der Herr Jesus selbst. Da gibt ja keinen Vertreter. Und es gibt Dinge, die tut der Geist, der Heilige Geist selbst. Und da heißt es nun, der Herr selbst, aber der Gott des Friedens, das ist einer seiner Titel, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist, oder euer Geist ganz, und Seele und Leib, werdet tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft. Er wird es auch tun. Meine Freunde, das ist eine köstliche Verheißung. Wir dürfen, so wie wir die Errettung aus Christi Hand nahmen, aus Gottes Hand nahmen, um Christi willen, dürfen wir auch die Bewahrung aus seiner Hand nehmen. Denn wenn man gläubig ist, da meint man so, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt brauchen wir nur noch Halleluja zu singen und marschieren mit Schuhen und Strümpfen in den Himmel hinein. Das meint jeder Neubekehrte. Habe ich auch gemeint. Ihr auch. Soweit ihr eine echte, wirkliche, biblische Bekehrung erlebt habt. Aber es ist nicht so. Wir bekommen bald gezeigt, deine Natursubstanz hat sich nicht geändert. Dein alter Mensch ist noch da. Du bist genauso fähig zu allem Bösen, Schmutzigen und Gemeinen, wie du vorher warst. Das war nur eine Zeit lang neutralisiert. Und das neue Leben hat dich im Augenblick so überstrahlt und durchleuchtet, dass du gemeint hast, ich bin gar nicht mehr fähig zu sündigen. Und nun muss uns der Geist zeigen, doch der alte Mensch ist noch da. Aber nun ist ein neuer da. Der Hauptmieter, der alte Mensch, ist degradiert zum Untermieter und wird im Tode gehalten. Und durch den Christus in uns, der neue Mensch ist Christus, durch den vermögen wir, wenn wir im Gehorsam des Glaubens stehen, den alten Menschen im Tode zu halten, in den ihm zugewiesenen unteren Gemächern. Das ist ein treffendes Bild, das ist ein biblisches Bild und das ist Bewahrung und Bewährung. Dass der neue Mensch, der Christus in uns, den Sieg hat über den natürlichen Menschen, mit seiner Bosheit, mit seiner Selbstsucht, mit seiner Empfindlichkeit, mit seiner Gereiztheit, mit seiner Lieblosigkeit, mit seiner Undankbarkeit und mit all diesen bösen Dingen. Ich will hier keinen Lasterkatalog aufzählen, aber das sind Dinge, die sind äußerst schmerzlich. Und wenn man sich in einem starren, religiösen Größenwahn, den es gibt, wenn wir uns da nicht bewahren lassen, dann lässt Gott uns einen Fall tun, dass wir ein Lügner werden, dass wir ein Dieb werden, dass wir ein Ehebrecher werden, denn wer ein Weib anzieht, um sie zu begehren, der hat die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das lässt Gott uns unter Umständen werden. Das braucht nicht in der Tat zu sein, das braucht nur in der Lust, in dem Trieb zu sein. Das ist vor den Augen Gottes schon Ehebruch. Meine Freunde, das lässt Gott uns erleben und einsehen. Und da kapitulieren wir und erleben den Bankrott unseres frommen alten Menschen. Und das ist fast doch schmerzlicher als der erste Bankrott, als wir unsere Sünden sahen. Als wir zum Glauben kamen, haben wir nur unsere Sünden gesehen. Da haben wir gesagt, ich habe damals gelogen und habe Gott gestohlen und habe da das getrieben, unsere Sünden. Aber wenn man zum Glauben gekommen ist, dann sieht man seine Sünde. Das heißt, dann sieht man, dass wir in unserer Natursubstanz gar nicht fähig sind, wir als alter Mensch zum Guten, dass wir fähig sind zu allem Bösen. Und das ist eine schlimme, eine demütigende, eine Sache, die uns zerreißt und zerreibt und zerbricht. Da gehen viele Formen. Da gehen viele Formen nicht hinein. Es gäbe sie nicht so, ja, so schlecht bin ich halt doch nicht. Ich habe doch auch mein Gutes und so weiter. Das dauert bei manchen jahrzehntelang und sie kommen nicht zu einer Klarheit und zu einem völligen Sieg. Aber das ist Bewahrung und Bewährung. Das ist notwendig, um bewahrt zu werden. Meine Freunde, das sind ernste Dinge. Es gibt nach der Schrift ein Bewahrtwerden nach Geist und Seele und Leib. Es ist Mode geworden, in den letzten 30, 40 Jahren über die Seele zu schimpfen und zu schmähen, dann auf Seele, Seele, selig, selig. Und dabei macht euch einmal die Mühe, alle Stellen über Seele nachzulesen. Wie kostbar ist die Seele des Menschen vor Gott? Seele ist Denken, Fühlen und Wollen. Seele ist natürlich nicht das, was Geist ist. Der Geist Gottes ist das weitaus Höchste. Aber auch die Seele ist kostbar vor Gott. Ich habe sehr umgesteckt. Ich habe auch unter der Psychoanalyse, wie sie in christliche Kreise eindrang und so weiter, lange Zeit gelebt und habe dann auch gesagt, ja, seelisch, seelisch, alles seelisch, seelisch, überlegen. Meine Freunde, das ist ein Unrecht, wenn man das Schriftganze sieht, wenn man das dann mal nachliest, wie kostbar die Seele eines Menschen ist. Die Seele ist im Blut und indem Christus sein Blut vergossen hat, hat er seine Seele vergossen. Seine Seele hat gearbeitet. Und Paulus schreibt, dass man mit einem Geiste und einer Seele mit ihm arbeitet. Hat Paulus geschrieben? Ja, Freunde. Ich sage nur, wir wollen lernen. Es eine oder andere Wort euch vor Augen stelle, damit wir es fassen, was die Bewahrung ist nach Geist, Seele und Leib. Wenn ich euch fragen würde, wodurch werden wir bewahrt? Da werden die einen sagen, durch Gottes Macht werden wir bewahrt. Und die anderen werden sagen, durch den Glauben werden wir bewahrt. Indem wir glauben, indem wir uns bergen. Denn Glauben heißt sich bergen in Christus. Heißt Zuflucht nehmen und in diesem Zufluchtsort bleiben. Das heißt Glauben, in die Laube gehen. Gelaubahn, hat es früher geheißen, Mittelhochdeutsche. Ja, wer hat nun Recht von denen? Haben die Recht, die sagen, wir werden bewahrt durch Gottes Macht? Oder haben die Recht, die sagen, wir werden bewahrt durch Glauben? Wer hat jetzt Recht von beiden? Ich lese es vor, aus dem ersten Petri-Brief. Ihr werdet durch Gottes Macht, das heißt in oder in Folge der Macht Gottes, ihr werdet durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt, zur Errettung, die bereit steht, geoffenbart zu werden. Die Errettung, die Israel erfährt, ist die Errettung durch die Drangsalzeit hindurch. Und die Errettung, die wir haben, die ist ab vor, hinweg oder von oder eck, heraus, aus, die weg von der Drangsal. Das ist unsere Bewahrung. Unsere Bewahrung besteht darin, dass wir die Drangsal, die Leiden der Jetztzeit durchlaufen, und Israel durchläuft in besonderer Weise die Leiden der Letztzeit, das heißt die Drangsalzeit. Brüder, wenn euch das lebendig ist, ist euch ein wunderbarer Schlüssel gegeben, Israel und Gemeinde Gott gewollt zu unterscheiden. Wir gehen durch die Leiden der Jetztzeit, solange wir leben, jetzt durch Kämpfen, Leiden, Sterben. Und Israel geht durch die Leiden der Letztzeit, das heißt, da sind alle Leiden, alle Drangsale gehäuft auf Israel in den letzten 3,5 Jahren. Dann kommt eine Drangsal, wie sie nie gewesen ist, wie auch die Gaskammern Adolf Hitlers, nicht schlimmer waren als das, was kommen wird, so wie sie nie gewesen ist und nie mehr kommen wird. So sagt Gottes Wort. Brüder, das wollen wir sehen, um die Zeit zu begreifen, um ein Bild zu haben, auch rein äußerlich politisch, für das, in dem wir stehen. Also hier haben wir bewahrt durch Gottes Macht, das ist von oben her gesehen, und bewahrt durch den Glauben, das ist, was Gott von uns erwartet, dass wir bleiben im Glauben. Und das bewusste Bleiben in ihm, das bewusste sich bergen, morgens, wenn wir aufwachen, Herr Jesus, ich bin dein, ich danke dir. Und abends, wenn wir einschlafen, Herr, ich bin dein. Und dem Tag über, Herr, ich bin dein Eigentum, wo wir auch sind, was wir auch treiben. Dass wir immer wieder, und wenn wir nur ein Seufzer, ein Gedanken hinaufschicken, den Namen des Herrn anrufen, das ist Bewahrung. Und das geschieht durch den Glauben. Wir werden durch den Glauben bewahrt. Du wirst unantastbar sein, Bruder und Schwester. Sage dir im Namen Jesu, du wirst ein Siegesleben der Freude und der Fruchtbarkeit führen dürfen. Wenn du dich bewusst Augenblick um Augenblick in ihn hineinwirkst, da kann deine Lieblingssünde niemals Macht über dich gelangen. Ob das jetzt die Sucht nach einer Zigarette ist oder nach Naschwerk oder die Sucht nach dem oder jenem, nach jenem Genussgift oder nach einem Kriminalroman und all dem Dreck und Schmutz, das ist ja ganz einerlei. Wenn wir Augenblick um Augenblick dieses Bewusstsein festhalten und loben, sagen, Herr, ich danke dir, ich bin dein, Herr Jesus, ich gehöre dir, du bist mein. Und wenn wir dann das, was wir heute Nachmittag besprachen, wenn wir dann das Wesen der frohen Botschaften in uns lebendig werden lassen, dann werden wir bewahrt durch den Glauben. Aber das ist die irdische Seite, denn unser Glaube ist ja eine wackelige Sache. Durch Gottes Macht. Und ich habe euch immer und immer wieder gesagt, in den letzten Jahren, und werde nicht müde, es zu wiederholen, alles ist auf Erden, solange wir im Fleische sind, bipolar. Es hat zwei Pole, es hat zwei Seiten, die einander zu widersprechen scheinen. Es scheint so, als hänge es nur ganz von uns ab. Wenn wir einem Menschen draußen sagen, ach bitte kommen Sie doch mal rein, hier ist ein Vortrag. Wo wollen Sie denn hin? Ins Kino können Sie immer noch gehen. Kommen Sie hier mal mit. Und da scheint es, als hänge es jetzt ab von seiner Entscheidung. Scheint es. Das ist aber nicht wahr. Das ist nur die menschliche Seite, die wir nicht ausschalten, mit der wir rechnen, an die wir anknüpfen. Das hängt ab von der Zuvorbestimmung Gottes vor Grundlegung der Welt. Wenn der nämlich bestimmt ist zum Körper Christi, vor Grundlegung der Welt, dann kommt er rein und hört das Evangelium und kommt zum Glauben. Ich habe das ungezählte Mal erlebt. Und wenn er nicht bestimmt ist, dann wehrt er sich und hält das für Unsinn und kommt einfach nicht. Du kannst machen, was du willst. Und das kann ein moralisch wertvoller Mensch sein. Moralischer als der Durchschnitt von uns hier, der nicht reinkommt, weil er eben nicht bestimmt ist zum Leibe Christi. Brüder, das müssen wir sehen, das müssen wir wissen. Aber bleiben wir bei unserem Thema der Bewahrung. Ich sagte, wir werden bewahrt im Kosmos. Wir werden vollständig bewahrt durch Gottes Macht und durch den Glauben. Gottes Macht, das ist von göttlicher Seite her gesehen, und durch den Glauben, das ist von unten her gesehen. Wir haben den Imperativ, den kategorischen Imperativ, wenn ich mich nach der Sprache der Kantischen Philosophie ausdrücken darf, was uns gesagt wird, glaube. Glaube an den Herrn Jesus. Das heißt, birg dich in ihn. Leg dich mit deinen Unzulänglichkeiten, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deiner Bitternis, mit deinen Torheiten, mit deinem Hochmut, mit deiner Dummheit, mit deiner Angst. Leg dich mit allem, was du bist, immer wieder in seine Hände und erfahre sein Heil. Erfahre den Zustrom seines Lichtes und seiner Freude. Danke ihm allezeit für alles. Das heißt Glauben, und so werden wir bewahrt durch den Glauben. Werden wir bewahrt vollständig. Und dann sind wir nach der wunderbaren Anrede in Judas 1. Der Judasbrief ist ja ein Brieflein, das zu kurz kommt in unseren christlichen Kreisen. Man hört sehr selten einmal einen Bibelkurs oder eine biblische Ansprache über den Judasbrief. Aber der ist mir so wertvoll und so kostbar geworden. Wisst ihr, wie Judas die Leute anspricht, an die er seinen Brief schreibt? Ich will es euch sagen. Es sind Geliebte und bewahrte Berufene. Oder ich will mal hinten anfangen, sie sind berufen, weil sie geliebt sind und bewahrt werden. Und deshalb habe ich auch vorhin euch angesprochen, als Bewahrte in Christo Jesu. Er will stets bewahren, er kann stets bewahren. Allmächtig ist er. Ein wunderbarer Chorus, den wir in Süddeutschland in unseren Lehrer- und Akademikerkreisen oft miteinander singen. Also noch einmal, die Bewahrung ist eine wunderbare Sache, ohne die es keine Vollendung gibt. Die Bewahrung ist gewissermaßen die Brücke von der Errettung zur Vollendung. Und Bewahrung ist die irdische Seite und Bewährung vor Gott und der unsichtbaren Welt ist die himmlische Seite. Die Bewahrten sind auch die Bewährten. Und wer sich bewahren lässt, ist ein Bewährter. Wir haben ein Dreifaches gesehen, wir werden bewahrt im Kosmos, das heißt in diesem Durcheinander, in dieser vergifteten, verseuchten Welt, die von Strömen der Bosheit und der Sünde und der Lüge durchflossen wird und in der wir aber bewahrt werden können. Durch Gottes Macht, durch den Glauben. Und diese Bewahrung ist vollständig nach Geist, Seele und Leib. Und wir sind deshalb Geliebte, Berufene und Bewahrte. Nur wer bewahrt ist, kann die Berufe ausüben. Aber nicht nur wir werden bewahrt. Bewahrung, das heißt, das Aufgehobenwerden, das nicht preisgegeben sein, das nicht vernichtet werden, das nicht endloser Nacht und endlosem Grauen überlassen werden. Diese Bewahrung gilt auch für Himmel und Erde. Die werden auch bewahrt. Wisst ihr, wofür die bewahrt werden? Die werden bewahrt fürs Feuer. Denn die sind vorher durch das erste Element der Zerstörung gegangen, durchs Wasser. Denn die erste Welt ist durchs Wasser untergegangen, sagt die Schrift. Das ist nicht die Sündflut. Die Sündflut war nur so ein kleines Nachspiel, so wie das tausendjährige Reich ein kleines Vorspiel ist für die Vollendung. So ist die Sündflut ein Nachspiel der ersten chaotischen Vernichtung. Die Erde ward Tohu Wabohu. Das war das Zerstörtwerden der Wasser. Und davon will ich euch lesen, aus 2. Petri 3, den 7. Vers. Die Himmel und die Erde werden bewahrt fürs Feuer. Das Feuer ist ja nicht da zum Vernichten. Wenn ihr jemand fragt, der ein Feuer anzündet, eine Hausfrau etwa oder ein Schmied, der in seiner Esse ein Feuer anzündet, die zünden nicht das Feuer an, dass das ganze Dorf oder der ganze Stadtteil in Flammen aufgeht, sondern zu ganz bestimmten Zwecken. Die Hausfrau will mit dem Feuer, das sie anzündet in ihrem Herd, ihr Essen kochen. Und der Schmied, der will sein Eisen glühend machen, um seine Hufeisen zu biegen und so weiter. Und so hat auch das Feuer in der Schrift eine Aufgabe. Wisst ihr, warum zum Beispiel, ich will mal ganz zurückgehen, ehe ich euch diese Petristelle nenne, wisst ihr zum Beispiel, warum nach der Vertreibung aus dem Paradies der Engel, die Flamme des kreisenden Schwertes in der Hand hatte? Er hatte ein Schwert, ein Flammenschwert, manche haben da ein geflammtes Schwert draus gemacht, so wie so die modernen Messer, die ja so Sägen sind. Aber das bedeutet mehr. Wisst ihr, wozu der Engel dort am Eingang des Paradieses dieses flammende Schwert in der Hand hatte? Wisst ihr das? Um den Weg zum Paradies zu zerstören. Aus! Dass es nie mehr einen Weg ins Paradies gibt. Ja, das wird verkündigt, meine Lieben, das wird verkündigt. Aber es steht geschrieben, um den Weg zum Paradies zu bewahren, dass der nicht zerstört wird. Gerade das Gegenteil. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Hier finden wir zum ersten Mal in der Schrift die Rede von der Bewahrung. Der Weg zum Paradiese soll bewahrt werden. Nur macht er einen kleinen Umweg. Denn der Weg zum Paradiese führt über Golgatha. Seht, wie uns da die Wahrheiten aufleuchten. Groß und wunderbar. Aber ich wollte ja euch die Stelle aus dem 2. Petribrief nennen, dass Himmel und Erde bewahrt werden oder aufbewahrt werden. Da steht übrigens im Griechischen das gleiche Wort. Das gleiche Wort. Fürs Feuer. 2. Petri 3, Vers 7. Und da heißt es, die jetzigen Himmel, es war einmal früher Himmel, und diese früheren Himmel, die sind untergegangen durchs Wasser. Die Himmel sind durch die Zerstörungs- und Verwesungswasser untergegangen. Steht das auch in der Schrift? Ich will es euch vorlesen. Bitte, ihr Schriftgelehrten, ich will es euch vorlesen. Hören wir. Von alters her waren Himmel. 2. Petri 3, 5. Und eine Erde, entstehend oder bestehend, kann man auch sagen, aus Wasser und durch Wasser. Durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird ja Wasser genannt. Auch der Heilige Geist wird Wasser genannt. Und auch Gott selbst nennt sich Wasser. Mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen und haben sich Zisternen ausgehauen, geborstene Zisternen, die doch kein Wasser halten. Ströme lebendigen Wassers werden von eurem Leibe fließen, die sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Das ist eine gewaltige Bildsprache des Wassers. Und so ist die Erde entstanden, aus Wasser und durch Wasser. Und dann heißt es, die damalige Welt wurde vom Wasser überschwemmt und ging unter. Das ist das Wort, und die Erde war Tohu Wabohu. Das eine Zerstörungselement Gottes ist das Wasser. Und das ist grausam. Wasserzerstörungen sind ganz furchtbar. Das zweite Zerstörungselement ist das Feuer. Das ist auch grausam. Aber bei einem Brande, ich sage mal jetzt was ganz Modernes, was euch da sofort klar werden lässt, sind oft die Wasserschäden viel größer als die Feuerschäden. Ich glaube, wer ja, damit zu tun hat, der wird das verjagen. Ja. Die jetzigen Himmel aber, also die damaligen Himmel und die damalige Erde ist untergegangen durchs Wasser. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Die vorherigen Himmel untergegangen im ersten Zerstörungselement im Wasser. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aufbewahrt für das Feuer. Aber so wie nach dem ersten Untergang in den Wassern eine Neuschöpfung haben, so kommt nach der Zerstörung durch das Feuer auch eine Neuschöpfung. Meine Freunde, versteht ihr jetzt das Wort, und wenn du durchs Feuer und durchs Wasser gehst, nein, umgekehrt, durchs Wasser und durchs Feuer, dir soll es nicht schaden. Wir haben Beweise dafür. Schreibt nicht Paulus, er war auf den Tiefen des Meeres. Lesen wir nicht von den Männern im feurigen Ofen, Satrach, Mesach, Abednego, dass sie in den furchtbaren Gluten waren und dass nicht einmal ein Brandgeruch an ihrer Kleidung war und sie selbst nicht verbrannten, sondern nur die Fesseln gelöst wurden, mit denen sie gebunden waren. Sonst ist nichts verbrannt von ihnen. Das bedeutet, wenn wir in die Glut der Hitze, des Gerichtes, des Selbstgerichtes kommen, verbrennen nur unsere Fesseln und Bindungen. Wenn du gefesselt bist an die Augenlust, an die Lust des Fleisches, an irgendwas, und du kommst ins Feuer, wisst ihr, was da geschieht? Da heißt es, wer am Fleische gelitten hat, wer in dem Feuer war, steht vorher, hört auf mit Sündigen. Jedes Leiden bringt uns dahin, dass irgendein Sündengebiet unseres Lebens erledigt ist. Das ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft. Das ist aber eine biblische Botschaft, meine Freunde. Wer am Fleische gelitten hat, hört auf mit Sündigen. Und deshalb ist es nötig, dass du in deinem Fleische manche Leiden hast, dass du aufhörst mit Sündigen, dass ich aufhöre mit Sündigen. Meine Freunde, das lehrt die Schrift, das gehört mit zu unserer Bewahrung. Wir haben also als zweiten Punkt, Himmel und Erde werden aufbewahrt fürs Feuer. Denn es muss alles verbrennen. Und tut ja alles zweimal oder dreimal. Deshalb hat er außer dem ersten Zerstörungselement des Wassers das zweite des Feuers, durch Wasser und Feuer, aufbewahrt fürs Feuer, für den Weltenbrand. Für den natürlichen Menschen ist das das Ende. Für die Engel und Dämonen ist das auch das Ende. Ich schaue nicht weiter. Ich könnte das biblisch belegen, was ich eben sage. Natürlich, das würde ich nicht wagen, so etwas zu sagen. Aber wir schauen ja durch. Wir schauen ja bis ans Ende. Bis ans Ende. Und wir wagen es, durch diese Flamme zu springen. Wie einst der Königssohn, der das Dornröschen befreite. Denn das schlafende Dornröschen ist ein Bild für dich und ist ein Bild für Israel und ist ein Bild für die Gemeinde und ist ein Bild für die Schöpfung. Und der Ritter, der durchspringt durch die Flammen, der sie befreit und wach küsst zum Leben, das ist Christus. So wie Moses gestorben ist am Kusse Jehovas. So ist das Dornröschen wach geworden. Übrigens sind alle diese Märchen, diese alten Märchen, Darstellungen der Heilsgeschichte, des Rettungsplanes Gottes. Als mir das aufleuchtete, da habe ich gestaunt. Aber das wissen die Menschen nicht. Wir wissen es nicht. Und es ist doch so. Ja. Wir sagten also, Himmel und Erde werden aufbewahrt fürs Feuer. Drittens, Engel und Ungerechte werden aufbewahrt. Die werden aufgehoben, so wie ein Mensch, der etwa verhaftet ist, ehe das Gericht gesprochen wird, ist er eine Zeit lang eingesperrt. Je nachdem, was vorliegt, bis alle Voruntersuchungen getroffen sind. So werden auch Engel und Ungerechte aufbewahrt. Ich will auch das euch biblisch begründen und vorlesen. Aus dem 2. Petribrief, Kapitel 2, lese ich den 4. und den 9. Vers. Da steht geschrieben, 2. Petri 2, Vers 4 und Vers 9. Engel, welche gesündigt hatten, wurden nicht verschont, hat Gott nicht verschont, sondern sie in den tiefsten Abyssos oder in den Tartaros hinabgeworfen und Ketten nicht von Eisen, sondern der Finsternis überliefert. Ist die Ketten, die bestehen aus Finsternis. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Finsternis eine Kette ist, die einem hält. Geht einmal hinein in eine dunkle Nacht, auf einen Weg voller Abgründe. Da werdet ihr merken, dass die Finsternis eine Kette ist. Ketten der Finsternis. Das müssen wir mal verstehen, die Bildsprache der Schrift. Engel, welche gesündigt hatten, hat Gott nicht verschont, sondern sie in den tiefsten Tartaros, den tiefsten Abgrund hinabgestürzt. Ich habe Monate gebraucht, um alle toten Räume der Schrift einmal in der Bibel zu durchforschen und nachzulesen, was in diesen toten Räumen geschieht. Und festzustellen, das sind nicht nur Bilder, es sind auch Bilder, natürlich sind es auch, sondern es sind zunächst Realitäten, Wirklichkeiten. Dann aber sind es Bilder, denn bildlich gesprochen leben wir ja auch in einer Welt des Todes. Dieser mein Sohn war tot, das heißt nicht, er war in nichts aufgelöst, sondern das heißt, er war ferne vom Vater. Meine Freunde, lasst uns das Wort Gottes in heiligem Ernst, in allen seinen Tiefen, in allen seinen Grauen, aber auch in allen seinen Schönheiten und Segnungen verstehen. Also es gibt verschiedene Totenreiche, verschiedene Grüfte, Tiefe und noch tiefere und allertiefste. Und hier ist die Rede von Engeln, die in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt wurden und Ketten der Finsternis überliefert wurden, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Also die Engel sind noch nicht gerichtet, die werden aufbewahrt. Ja, wer wird denn die Engel richten? Wisst ihr das, wer die richten wird? Na, wer denn? Wer wird die Engel richten? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? 1. Korinther 6, 3. Brüder, die werden jetzt aufbewahrt, die sind noch im Untersuchungsgefängnis. Ja, darf man die Bibel so wörtlich nehmen? Darf man das so wörtlich nehmen? Meine Brüder, wenn sein Wort nicht mehr soll gelten, haben wir kein Fundament mehr. Und wir glauben, was geschrieben steht, wir glauben es zuerst auf der Eslinie. So ist es, wie Gott es sagt. Und dann glauben wir es auf der Ich-Linie. Dann sehen wir, dass das auch zugleich Sprachfiguren sind. Aber nicht in erster Linie. In erster Linie sind es Wirklichkeiten. Dann sind es auch Sprachfiguren. Und dann ist es auch prophetisch. Und dann ist es auch symbolisch deutbar. Für Israel in die Erde. Und für das Universum und die Gemeinde und den Herrn selbst. Das werden wir morgen und übermorgen noch sehen. Meine Brüder, hier ist die Rede von dem Aufbewahren der Ungerechten. In Vers 4. Jetzt lese ich noch Vers 9. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Die werden aufbewahrt. Denken die da unten was? Haben die Bewusstsein? Lest in der Bibel nach. Es soll mir keiner sagen, der Bruder Heller hat gesagt, sondern die Schrift sagt, meine Brüder, das sind ernste Dinge, das sind gewaltige Dinge. Wir halten also fest, als 3. Punkt, Engel und Ungerechte werden aufbewahrt. Ich lese dazu noch einen Vers aus unserem schönen, kostbaren Judasbrief, Judas 6, aus diesem ungeheuer aufschlussreichen Brief, diesem kleinen Brieflein, Judas 6. Engel, die ihren ersten Zustand, das eigentlich ihr Fürstentum, nicht bewahrt haben, sondern ihre eigene Behausung, ihr Eukaterion, ihre Leiblichkeit verlassen haben. Kann also ein Engel seine Leiblichkeit verlassen und woanders hingehen? Ist das möglich? Bitte, wenn die Bibel wahr ist und die Bibel ist wahr, ist das möglich? Ich stelle eine Parallelfrage. Kann ein Mensch außer dem Leibe oder im Leibe entrückt werden bis hinein in den 3. Himmel? Ist das möglich? Glaubt ihr das? Paulus sagt, ich wurde entrückt in den dritten Himmel. Ob im Leibe oder außer dem Leibe, weiß ich nicht. Gott weiß es. Mit Leib ist nicht der Bauch, das Fleisch gemeint. Der lag vielleicht da in der Zeit in Erstarrung. Ich habe solche Zustände und Menschen und Ereignisse kennengelernt, mit eigenen Augen gesehen. Die Wahrnehmungen ihrer Sinne in der Erstarrung prüfen können. Ich rede nicht vom grünen Tisch. Ich behaupte nicht, was andere vorgeschwätzt haben und andere beschrieben haben und schwätze das nach. Das so billig mache ich nicht. Ich forsche in der Schrift und Gott hat mir manches tiefe Erleben geschenkt, das aber nicht ausschlaggebend ist, sondern die Schrift ist ausschlaggebend. Meine Freunde, ich sage hier mein Zeugnis aus dem Wort. Ja, ob im Leib oder außer Leib, weiß ich nicht, schreibt Paulus. Wie können wir Menschen das sagen? Wir wissen alles. Gar nichts wissen wir. Ein klein wenig wissen wir. Wir haben erst die Säume seiner Wege erkannt. Und wer anders redet, der täuscht sich selbst. Meine Freunde, noch einmal. Wenn Gott hat Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Verhausung, ihren Leib verlassen haben. Denn Menschen, Engel erscheinen oft, als ob es Menschen wären. Du weißt uns Engel? Aber sie können die Gestalt von Menschen annehmen. Meine Herren, sagt Abraham, ich will euch schlachten, ich will euch was vorsetzen und so weiter. Und viele haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Dass das Engel waren, die Menschengestalt annahmen und nun kamen, das kann sein. Man kann auch hier, gerade auf diesem Gebiet, dämonischen Täuschungen unterliegen. Ich warne davor. Aber es gibt Dinge, die wir nicht glatt weg entweder nachschwätzen oder leugnen sollten. Brüder, tut das nicht. Glaubt dem Wort. Und es gibt Dinge, über die das Wort Gottes einen gewissen Schleier legt. Und hier wollen wir nicht dran rühren. Das sind ernste Dinge. Aber glaubt dem ganzen Wort. Hört nicht auf, das Wort zu studieren, in euch hineinzulesen. Benutzt jede Frau freie Zeit, ihr Hausfrauen. Legt euch eine alte Bibel oben auf ein Brett in der Küche. Und wenn ihr 10 Minuten freie Zeit habt, guckt da rein. Ich kenne viele solcher Frauen, einfache Frauen und hochgebildete Frauen. Ja, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter die Finsternis aufgehoben oder verwahrt oder bewahrt. Unter die Finsternis. Es gibt also eine Bewahrung in der Finsternis. Es gibt eine Bewahrung in der tiefsten Finsternis und gibt eine Bewahrung unter der Finsternis. Wie mag es da erst aussehen? Ja, dürfen wir das wirklich nehmen, das Gerede da von der Finsternis? Ja, ja und nochmals ja. Meine Brüder, das versteht die Schrift unter Bewahrung. Und wir können das Wunder unserer Bewahrung, ich komme jetzt gleich dran, nicht verstehen, wenn wir nicht erst einmal diese Dinge sehen, anfangend von dem ersten Wort, dass der Weg zum Paradies bewahrt, wird nicht zerstört, bewahrt durch die Flamme des kreisenden Schwertes. Wie gut, dass dieser Engelfürst ein flammendes Schwert in der Hand hat, dass niemand eigenwillig das Paradies stürmen kann. Brüder, lasst uns so biblisch denken, lasst uns erschrecken, lasst uns einsehen, wie wenig wir wissen. Wenn wir an die Bibel herangehen und sagen, ja, ich bin so dumm und weiß so wenig, so mache ich es wenigstens immer, dann schließt er uns eine Wahrheit nach der anderen auf. Durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Aber ich will weitergehen und sage viertens, für uns wird auch was bewahrt. Ich nehme dazu eine petrinische und eine paulinische Stelle aus einem Füllebrief, aus dem Kolosserbrief. Wir lesen zu unserem vierten Punkt, was für uns bewahrt wird. Uns wird unser Losteil oder unser Erbteil aufbewahrt. Wenn wir von Bewahrung reden, dann denken wir daran, ja, dass wir jetzt nicht mehr so ein böses Mundwerk haben gegen unseren Mann oder nicht mehr so brutal sind gegen unsere Frau oder nicht mehr solche Schwätzer sind oder nicht mehr solche Lüstlinge sind, nicht mehr so naschhaftig sind und so gierig und so hochmütig und so unversöhnlich und so neidisch und so geldgierig und so weiter, dass wir das nicht mehr machen, sondern schön moralisch brav sind. Da denken wir dran, das ist Bewahrung. Und das ist auch Bewahrung, meine Lieben. Das ist auch Bewahrung. Aber das geht viel, viel tiefer. Nicht nur werden wir bewahrt, dass wir einmal hineinpassen in die Herrlichkeit, sondern droben in den Welten werden Dinge bewahrt, Ämter, Aufgaben, Würden, Herrlichkeiten, die werden aufbewahrt für uns. Und Das will ich euch jetzt bezeugen. Das ist Bewahrung. Nach der Schrift viel größer, gewaltiger, köstlicher, als man es gemeinhin meint. Ich lese also zu meinem vierten Punkt. Uns wird unser Losteil, was Gott uns zugelost hat, oder unser Erbteil, was wir einmal erben werden, ist ein bisschen ungenauer, bewahrt in den Himmel. Ich lese 1. Petri 1, Vers 4 und 5 und Kolosser 1, Vers 5 und 6. Also zunächst 1. Petri 1, Vers 4 und 5. Da steht, gesegnet sei der Gott und Vater, Vers 3, unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und dieser lebendigen Hoffnung haben wir morgen zu sprechen. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Mit der Auferstehung Jesu Christi ist eine lebendige Hoffnung durchgebrochen in dieser Welt. Zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Aha, alle Erbteile, die wir auf Erden haben, die sind verweslich. Aber das, was in den Himmeln aufbewahrt ist, Bruder und Schwester, das ist unverweslich, wird nie mehr vergehen. Und alles, was auf der Erde aufbewahrt ist, ist befleckt. Alles, was es mit dem Mammon zu tun hat, das ist befleckt. Alle Schätze und Reichtümer, alle Genüsse und Freuden auf Erden sind befleckt. Aber das, was auf uns wartet, das ist unbefleckt, fleckenlos, strahlend, schön, beglückend. Das, was auf Erden ist, ist verwelklich. Verwelkt, verwest, vergeht alles. Auch unser Körper vergeht, auch unsere Hoffnungen, die Spannkräfte unserer Seele, unser Gedächtnis, unsere Fantasie, unser Verstand, das verwest, verwelkt, vergeht alles. Aber was in den Himmeln aufbewahrt wird, ist unverweslich in den Himmeln. Aufbewahrt für euch. Und jetzt lese ich noch einmal, was ich vorhin las, die ihr durch Gottes Wort, durch Gottes Macht, durch den Glauben aufbewahrt werdet zur Errettung. Also, droben in den Himmel wird für uns ein Erbteil unverweslich, unverweltlich. Und ein Erbteil unbefleckt aufbewahrt für uns. Und wir werden aufbewahrt für dieses Erbteil. Ja, wie ist es denn jetzt? Wird dieses Erbe, diese Kräfte und Segnungen und Herrlichkeiten und Würden und Schönheiten und so weiter, das kann man gar nicht in Worte nennen, wird das aufbewahrt für uns oder werden wir aufbewahrt für das? Wie ist es? Nicht immer so eine Torheit, werdet ihr sagen. Wer freut sich denn auf die Heirat? Der Bräutigam oder die Braut? Beide, natürlich beide. Jedes freut sich auf das andere. Und so ist es mit unserem Erbteil und mit uns. All diese Ämter und Würden und Segnungen und Herrlichkeiten werden angetreten, ergriffen von uns und werden für uns bewahrt. Und wir werden bewahrt für die dort oben, für diese Schätze. Das ist Bewahrung. Das ist Bewahrung. Aber ich nenne noch eine paulinische Stelle. Ihr werdet sagen, ja, das hat der Petrus geschrieben, das geht uns ja eigentlich nichts an. Da habt ihr gar nicht Unrecht. Obwohl auch die petrinischen Briefe und auch der Hebräerbrief, der an die Hebräer geht, wie zum Beispiel Bruder Knoch jetzt sagt, das ist für die Gemeinde, sagt und lehrt Bruder Knoch. Bruder Knoch ist längst nicht so knöchern als seine Anhänger. Die sind viel verknöcherter als der Bruder Knoch selbst. Der ist gar nicht so. Ich habe mit ihm schon vor 25 Jahren korrespondiert. Und jetzt, vor wenigen Wochen, war mein Freund Dr. Meyer bei ihm, bei Bruder Knoch, und hat mit ihm über diese Dinge gesprochen. In Los Angeles. Naja, sag das diesen lieben Brüdern. So ist es. Aber das nur dem, entschuldigt, ich nenne ja sonst keine Namen. Aber ich habe ja den Namen von Bruder Knoch Ehren genannt. Ja. Und nun lese ich dazu also eine Stelle aus Kolosser 1, 5 und 6. Da ist auch die Rede davon, von dem, was für uns in den Himmeln aufbewahrt wird. Da heißt es, Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christo Jesu und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Davon haben wir gehört. Und nun danke ich, sagt Paulus, wegen der Hoffnungsgüter, Wegen der Hoffnungsgüter. Denn das Wort Hoffnung, davon werden wir morgen zu reden haben, was unser Erbteil ist, bedeutet auch Hoffnungsgut. Wegen der Hoffnungsgüter oder wegen der Hoffnung, lesen wir mal so, wie es da steht, die für euch aufgehoben oder bewahrt ist in den Himmel. Paulus dankt, weil den Kolossern dort oben in den Himmel gewaltige, kostbare, unaussprechliche Hoffnungsgüter aufbewahrt werden. Was die Zukunft uns bringt an Macht, an Kraft, an Schönheit, an Würde, an Fähigkeiten, an Freuden, an Wonnen, an Seligkeiten, an Ämtern und Aufgaben im Universum, das ist ungeheuer groß und das wird alles für uns aufgehoben. Brüder und Schwestern, wenn ihr wüsstet, wie reich ihr seid, wenn ihr wüsstet, was auf euch wartet, was aufgehoben ist in den Himmel, das ist so groß, dass Paulus sagt, ihr Kolosser, ihr kapiert das ja noch gar nicht, ihr dankt auch nicht dafür. Aber ich danke dafür. Ich danke für euch wegen der Hoffnungsgüter, die für euch aufbewahrt werden in den Himmeln, von welchen ihr zuvor gehört habt, die Worte der Wahrheit. Jetzt gebt acht, jetzt kommt etwas Ungeheures, was ich auch heute Mittag zu sagen versuchte. Das zu euch gekommen ist, das Wort der Wahrheit, das Evangelium. So wie es in dem ganzen Kosmos ist. Der Kosmos geht vom Throne Gottes durch alle Sphären der Himmelswelten. Die letzte, die unterste ist die Atmosphäre, oben drüber ist die Stratosphäre, dann kommt die Ionosphäre, die Troposphäre. Durch alle diese Sphären über die Erde, unter die Erde bis in die untersten Tiefen des Gerichtes. Das ist Kosmos. Und nun heißt es hier, dass dieses Evangelium im ganzen Kosmos ist. Aber werden wir sagen, in den Totenreichen ist doch kein Evangelium. Nein, in den Totenreichen sind bis jetzt nur Gerüchte. Wir haben ein Gerücht gehört von Christus oder von der Weisheit. Denn Christus ist ja zur Weisheit gemacht. Das steht geschrieben. Aber hier steht, und ist fruchtbringend und wachsend im ganzen Kosmos, wie auch unter euch. Paulus sagt hier, unter euch, ihr Kolosser, wächst die Botschaft und bringt Frucht. Und so wie unter euch sie Frucht bringt, so wächst sie auch im Kosmos. Er sagt sogar das Umgekehrte. Die Botschaft bringt Frucht im Kosmos und so wie sie im Kosmos wächst und Frucht bringt, bringt sie auch unter euch Frucht und wächst. Das steht hier in Kolosser 1, 6. Was sagt ihr dazu? Meine Brüder und Schwestern, haben wir je darüber nachgedacht? Dort wird allerhand aufbewahrt für uns. Und in dem Maße, wie wir diese Botschaft fassen, was für uns aufbewahrt ist, und in dem Maße, wie wir uns bewahren lassen durch den Glauben, durch eine sich täglich neu vollziehende Ganzhingabe an den Herrn, und wir dadurch fähig werden, das Erbe anzutreten, durch unser uns bewahren lassen, durch unser Loben und Danken, durch unser Brotbrechen, wie wir heute Nachmittag gesehen haben, dringt sie hinab in dem ganzen Kosmos. Bitte, hier steht ausdrücklich, sie ist fruchtbringend im ganzen Kosmos. Im ganzen Kosmos. Das heißt, in der ganzen Schöpfung, in allem, was geschaffen ist, in der Welt, wie sie jetzt ist, da bringt die Botschaft Frucht. Nicht nur hier. Ich hoffe, sie bringt auch hier Frucht in diesen Tagen. Dass es Lösung gibt, Licht, Klarheit, Hingabe, Entscheidungen. Ja, das hoffe ich. Aber auch im Kosmos. Steht hier, das glauben wir, damit rechnen wir. Das ist Bewahrung. Diese Welten werden aufbewahrt zum Gericht, droben und drunten. Und die Richter sind wir. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Und deshalb richten wir uns, damit erstens wir nicht gerichtet werden. Denn wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet. Und mit dem Gericht, mit dem wir andere richten, werden wir gerichtet. Was ich dir nachsage, von dem wird einmal mir bewiesen werden vor dem Wort Gottes, vor dem Thron Gottes, vor dem Thron Christi, dass ich das selber bin und getan habe. Indem ich dem anderen nachsage. So, das lehrt die Schrift. Ich bin daran zerbrochen und bin daran auch erneuert und beseligt worden zu tieferen Erkenntnissen, zu größerer Liebe und Freude im Herzen. Aber meine Lieben, ich sehe, die Zeit ist ja so vorgeschritten, ich will schnell noch ein paar Zusammenhänge euch zeichnen. Die Schrift sagt aber nicht nur, dass wir von Gott bewahrt werden, sondern die Schrift sagt auch, dass wir uns selbst bewahren sollen. Und da möchte ich euch noch am Schluss eine siebenfache Antwort geben, wie sollen wir uns selbst bewahren? Das verlangt Gott auch von uns. Obwohl er auf der anderen Seite sagt, er wird uns bewahren. Wir können uns ja nicht bewahren. Steht dennoch geschrieben, und das ist das Göttliche sowohl als auch, das ist die heilige Bipolarität, und ich nenne euch jetzt noch sieben Dinge, wie wir uns selbst bewahren sollen. Erstens, wir sollen uns unbefleckt bewahren vom Kosmos. Jakobus 1, Vers 27 steht geschrieben, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen und sich selbst vom Kosmos, von der Welt selbst, unbefleckt bewahren. Also wir sollen uns an der Welt nicht beflecken. Zum Beispiel, da ist ein Kiosk mit Zeitschriften und die Zeitschriften, die haben meistens halbnackte Weiber abgebildet oder Schundromane, Kriminalgeschichten und so weiter. Und da sagen wir, das geht mich nicht an. So bewahren wir uns selbst vom Kosmos. Ja. Hiob sagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass sie nicht schauen nach einer Jungfrau. Bitte? Das steht da. Ja, ist das eine Sünde, wenn sich ein Mann rumdreht nach einem Mädchen? Ja. Erstaunt ihr was? Warum kleiden sich dann die Mädchen so schön und auffallend und reizend? Warum denn? Das wissen die selber nicht, die meisten dummen Dinger. Aber der Teufel weiß es. Hier wäre viel zu sagen von der Dämonie der Fleischeslust. Unbefleckt erhalten vom Kosmos, vom jetzigen Weltsystem, das geprägt wird von Fleischeslusten, Augenlusten, Hochmut. Zweitens, wir sollen, jetzt kommt was ganz Wunderbares, die Innenziele Gottes bewahren. Johannes 15, Vers 6, Vers 10. Wir werden sagen, ja, was ist denn das Innenziel? Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist sehr schade, dass das Wort Entole nicht übersetzt wird, wie es heißt, Innenziel. Die Schrift redet von Innenzielen Gottes. Und der Gläubige hat die erfasst. Der Gläubige weiß, was Gott in seinem tiefsten Herzen vorhat. Nur Gutes, nur Liebes, nur Schönes, nur Beglückung, nur Freude, nur Seligkeit, nur Wonne. Das weiß der Gläubige. Und der Ungläubige sagt, Gott, das ist ein brutaler Tyrann, der will uns keine Freude gönnen. Ich habe die schönen Mager nicht erschaffen. Ich habe die erste Geige nicht bauen lassen, heißt in einem Wiener Lied. Und nun der Herrgott da droben und so weiter. Ihr kennt ja diese Sachen, die Auffassung der Welt. Wir kennen die Innenziele Gottes. Wir wissen, auch wenn Gott richtet und straft und demütigt, es ist lauter Liebe, lauter Güte. Sein Innenziel ist immer Herrlichkeit und Gnade und Freude. Und wenn wir diese Innenziele festhalten, die bewahren, so wie der Paulus mit der eisernen Kette bewahrt wurde, so wie ein Gefangener bewahrt werden muss, so sollen wir die Innenziele Gottes festhalten und keinen Preis der Welt loslassen. Das ist das Zweite, Johannes 15, 10. Das heißt, dass wir die Innenziele Gottes festhalten, die Innenziele. Die Außenziele Gottes, die sind vorübergehend Vernichtung, Strafe, Gericht, Hölle. Das sind Außenziele Gottes. Aber Liebe und Herrlichkeit und Vollendung, das sind die Innenziele. Und der Glaube vermag, die Innenziele zu fassen. Und der Unglaube sieht sie nicht. Das ist die große, gewaltige Wahrheit, die ich immer wieder versuche, meinen Geschwistern einzuprägen. Drittens, wir sollen uns bewahren rein im Dienste. Bewahre dich rein im Dienste. 1. Timotheus 5, 22, eine dritte Linie. Wenn wir dienen, dass da nichts Unreines hineinkommt. Viele glauben Gott zu dienen und beflecken sich dabei. Durch Hochmut, durch Klatsch, durch Verleumdung, durch Fleischeslust, durch Genusssucht, durch, ach, wer weiß was alles. Darüber wäre viel zu sagen. Ich könnte euch ein paar Erlebnisse der letzten Zeit schildern. Erschütternde Erlebnisse von ganz großen Männern. Ich will es nicht tun. Ich will nur sagen, wir wollen uns im Dienste rein bewahren. 1. Timotheus 5, 22. Und viertens, wir wollen bewahren die Einheit im Geiste. Bewahren das, die Einheit im Geist im Band des Friedens. Epheser 4, Vers 3. Im Dienste rein, das ist 1. Timotheus 5, 22. Und die Einheit im Geiste ist Epheser 4, 3. Wir sind im Geiste alle eins, wir, die wir glauben. Wer den Herrn Jesus kennt und liebt, ist mit allen eins, die ihn auch kennen und lieben. Ich glaube, ich habe euch einmal das wunderbare Erlebnis erzählt, die Begegnung und Auseinandersetzung, die dann nachher eine Zusammensetzung wurde mit Pastor Wilhelm Busch. Er hat mich 6 Jahre lang besucht, um mir zu sagen, verkündigen Sie keine Allversöhnung, hat er mir selbst gesagt. Und dann hatten wir eine Unterredung. Und dann sagte er am Schluss, Bruder Heller, ich wollte Sie hätten recht. Und wir waren ganz eins. Ja, und die Einheit ist in Christo Jesu, im Vater und im Sohn. Und wer den Vater und den Sohn bejaht, den haben wir auch zu bejahen. Der ist unser Bruder, unsere Schwester. Ob das ein Neger ist, oder ein Hindu, oder ob der katholisch ist, oder evangelisch, oder Hindu, oder außerkirchlich, spielt gar keine Rolle. Die Einheit im Geiste, das heißt nicht, dass wir mit dem jetzt Arbeitsgemeinschaft haben. Das geht natürlich nicht. Aber im Geiste sind wir mit all denen eins, die auch den Geist Gottes haben, die den Herrn Jesus lieb haben. Auch wenn sie in vielen Stücken anders geführt sind als wir. Das sollen wir bewahren. Brüder, das ist eine wichtige Sache. Also die Liebe zu allen Heiligen, anders ausgedrückt. Fünftens, wir sollen uns in allem unbeschwerlich halten. Wir sollen niemand zur Last fallen. Wir sollen niemand quälen. Wir sollen niemand beschwerlich werden. Und Paulus sagte, ich möchte niemand zur Last fallen. Ich möchte niemand quälen. Wir wollen uns unbeschwerlich halten in allem. 2. Korinther 11, Vers 9 steht dieses Wort. So sollen wir uns bewahren. Noch ein sechstes und siebtes, wir sollen uns im Glauben bewahren und wir sollen uns in der Liebe Gottes bewahren. Wir sollen im Glauben bleiben, in der fortwährenden Lebenshingabe an ihn, und wir sollen, und das ist das Letzte, in der Liebe Gottes uns bewahren. Wisst ihr, wo dieses wunderbare Wort steht? Wie wir uns in der Liebe Gottes bewahren. Das steht auch in dem Judasbrief. Die lese ich noch vor und bin am Ende. Judas 21. Erhaltet oder bewahret euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zu ewigem Leben. Wer auf Jesus wirklich wartet, erhält sich selbst in der Liebe Gottes. Und wer nicht mehr ein auf den wiederkommenden Herrn wartender ist von ganzem Herzen, der verlässt das Lebenselement der Liebe Gottes und beginnt sich in der Welt und in der Sünde wohl zu fühlen und darin unterzugehen. Gott bewahre uns in ihm selbst zum ewigen Leben und bringe uns zum Ziel. Noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Das wird etwas sein. Der Herr, der uns errettet hat, möge uns auch bewahren. Und dann kann er uns auch vollenden. Gelobt sei sein Name. Amen. Wir erheben uns und beten. Wir danken dir, du Gott der Bewahrung. Du selbst, o Vater, wirst uns bewahren und bewähren und vollenden. Du hast dein Werk begonnen. Du hast uns gezeigt, unser abgrundtiefes, völliges Verlorensein. Du hast uns die Herrlichkeiten Christi enthüllt. Und du hast uns dein eigenes Herz erschlossen. Und nun bewahre uns im Glauben, in der Treue, in deinen Innenzielen, in deiner Liebe, in der Reinheit im Dienste. Bewahre uns, Herr, wir können uns nicht selbst bewahren. Und gib, dass wir mit ganz heiligem Ernst auf deine Bewahrung eingehen, in deine Bewahrung uns bergen, o Gott. Und sei hoch gelobt und gepriesen, dass auch wir jetzt in der Praxis unseres Lebens von dieser Abendstunde etwas gelernt haben dürfen vom Wunder der Bewahrung. Du bewahrst den Weg zum Paradiese. Du bewahrst Himmel und Erde fürs Feuer, um geläutert und umgeschmolzen zu werden. Du bewahrst die ganze Schöpfung, um durch das Gericht zurechtgebracht zu werden. Und bewahrst uns zu deinem unbeschreiblich hohen Erbteil als Erstlinge und Ausführungsorgane deiner Rettung und Vollendung. Wie wunderbar bist du. Nimm uns hin und lass uns sein, einzig, ewig, völlig dein. Amen. Ja, Amen.